Die Bibel ist ein spannendes Buch. Je mehr man dieses Buch liest, je spannender wird es, die Gedanken Gottes kennenzulernen und die großen Linien, die Gott in diesem Buch für unser Leben auszieht. Eine große Linie, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, ist, dass Gott den Wunsch hat, dass wir geschichtsbezogen glauben und leben. Schaut man zum Beispiel ins Alte Testament hinein, dann entdeckt man, dass Gott mit seinem Volk Israel eine wunderbare Geschichte gemacht hat. Und das Volk sollte sich immer daran zurückerinnern, deswegen gab Gott Feste und hat geboten, diese Feste jährlich zu feiern. Zum Beispiel das Passafest, um an die wunderbare Befreiung aus ägyptischer Gefangenschaft zu erinnern. Oder das Laubhüttenfest, wie dieses Volk auf der Wanderung ins verheißene Land in Laubhütten wohnen musste. Und jährlich wieder: Erinnert euch an das, was Gott getan hat. Geschichtsbezogen, glauben und leben. Das hat sich im Neuen Testament fortgesetzt. Da kam dann das große Pfingstfest, Apostelgeschichte Kapitel 2. Und es hat nicht lange gedauert, bis die Gemeinde das Pfingstfest jährlich gefeiert hat, um sich zu erinnern, was Gott getan hat, seinen Heiligen Geist gesandt und dass Menschen die Gewissheit der Vergebung ihrer Sünden haben können und dass sie in der Kraft Gottes leben dürfen, um Jesus glaubwürdig zu bezeugen. Geschichtsbezogen, glauben und leben. Und das ist sicher auch der Grund gewesen, warum schon die Kirchenväter das sogenannte Kirchenjahr eingeführt haben. Jährlich kehren dort Feste wieder. Zum Beispiel am letzten Sonntag, ich weiß nicht, wer das zur Kenntnis genommen hat, steht ja nicht in allen Kalendern, aber in vielen Kalendern steht es drin, hatten wir den Sonntag Letare. Zu Deutsch, freut euch! Und als ich das las, mitten in der Passionszeit, diesen Sonntag Letare, und mich daran erinnerte, woran er wohl uns erinnern soll, dann habe ich mir Gedanken gemacht, hat Jesus sich während seiner Erdenzeit gefreut? Ich bin zu ganz interessanten Ergebnissen gekommen, die verrate ich euch jetzt nicht, sondern ich verbinde das mit einer Aufgabe an euch, wenn ihr wollt. Schaut doch mal im Neuen Testament nach, ob berichtet wird, dass Jesus sich gefreut hat und worüber sich Jesus gefreut hat. Meine Ergebnisse sage ich euch nicht. Ich möchte euch auf die Spur setzen, die Bibel zu lesen und zu fragen, worüber hat sich Jesus gefreut. Heute ist der Sonntag Judika, Richte. Und man fragt sich, was hat das mit der Passionszeit zu tun? Da war doch der Pilatus, der einen Prozess gegen Jesus gemacht hat und dann gerichtet hat, ein Urteil gefällt hat. Ich finde keine Schuld an ihm. Und dann kam der Protest des Volkes. Es gab ja damals schon Protestanten genug, wie wir im Neuen Testament sehen können. Und schließlich wurde er weich in den Knien und hat Jesus dann doch freigegeben, damit er am Kreuz stirbt. Was sind das alles für wichtige Feste? Und nun die Zeit Passion. Da werden wir daran erinnert, dass Jesus durchs Leiden zum Ziel gekommen ist. Und das soll das Thema unserer Predigt sein. Das ist übrigens im Leben der Christen nicht grundsätzlich anders. Manche sind in den Glauben gestartet und haben gedacht, es muss immer über die Höhen des Lebens gehen, alle Tage herrlich und in Freuden und Sonnenschein. Und wenn dann die dunklen Zeiten des Lebens kamen, waren sie enttäuscht, weil sie mit anderen Erwartungen in die Nachfolge Jesu Christi gestartet sind. Wir müssen geschichtsbezogen glauben und leben und sehen, dass es Höhen und Tiefen in der Geschichte des Volkes Gottes zu alttestamentlicher Zeit gab und dass es zu neutestamentlicher Zeit nicht anders ist. Das wissen unsere Geschwister am besten, die zurzeit in Gefängnissen um ihres Glaubens willen sind. Ich habe gerade heute Morgen einen Artikel gelesen, dass einige Christen, für die Eingaben bei den Regierungen gemacht wurden, weil sie wegen ihres Glaubens inhaftiert wurden und verurteilt waren, zu jahrelanger Haft freigelassen worden sind. Es werden ja immer Gefangene veröffentlicht, dass man sich für sie verwenden kann, zum Beispiel in der Zeitschrift Idea Spectrum. Und ich tue es eigentlich mit vielen anderen regelmäßig, dass ich dort an die Regierungen schreibe und dann mich für diese Freilassung einsetze. Und immer wieder geschieht es, dass Leute freigelassen werden. Judika richte. Oder wie es in der Losung heißt, Gott schaffe mir Recht. Psalm 43, 1. Und bei Jesus ging es durch Leiden zum Ziel. Und wir wollen heute jetzt noch nicht den Blick werfen auf die Kreuzigung. Es kommt ja Karfreitag erst noch. Nächsten Sonntag ist ja der Palmsonntag. Sondern wir wollen uns Gedanken darüber machen, dass Jesus gelitten hat von seiner Gefangennahme her bis zu seiner Hinrichtung und das ganze Leben davor. Und mit dem Leben davor beschäftigen wir uns heute. Zwei Bibelverse schicke ich voraus. Einmal aus Hebräer Kapitel 12, die Verse 2 und 3. Da heißt es, lasst uns auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieser hat wegen der Freude, übrigens ein Wort von der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet, das Kreuz erduldet und sich dann zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lasst. Geschichtsbezogen Leben und Glauben. Auf Jesus sehen, der durch Leiden zum Ziel ging. Und das ist den Christen ja auch gesagt, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Himmelreich gehen. Ja, es geht nicht nur über Höhen, sondern auch durch Tiefen. Noch ein zweites Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Da heißt es, Jesus hat in seinem Erdenleben Bitten und Flehen unter lautem Geschrei und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hatte er, obwohl er Sohn war, durch sein Leiden Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihres ewigen Heils geworden. Aus dem Leben Jesu könnte man vieles anführen. 6 Punkte greife ich heute Morgen in dieser Predigt heraus. Das erste. Jesus hat erleben müssen Unglauben und Isolation in der eigenen Familie. Übrigens noch ein Gedanken vorher. Wenn man vom Leidensweg des Herrn Jesus spricht, dann beginnt er ja mit seiner Geburt. Er ist aus der Herrlichkeit Gottes gekommen, geboren in einer ganz armen Krippe unter unsagbar armseligen Verhältnissen. Und kaum war er geboren, wurde er verfolgt und die Familie musste nach Ägypten fliehen. Was mag das bedeutet haben? Daran erinnern wir uns Weihnachten, um geschichtsbezogen zu glauben und zu leben. Aber hier geht es um den Unglauben und die Isolation in der eigenen Familie. Da lesen wir doch im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 5 folgendes. Da sagten seine Brüder zu ihm, mach dich auf und geh von hier nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Wer öffentlich etwas gelten will, tut nichts im Verborgenen. Willst du etwas gelten, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Was für ein Satz. In der eigenen Familie als Sohn Gottes und Heiland der Welt aufzuwachsen und die eigenen Geschwister glauben nicht an ihn. Es ist an dieser Stelle nicht direkt von seinen Schwestern die Rede, aber in Markus Kapitel 6, Vers 3 und 4, da wird ja gesagt, dass man, als Jesus in Nazareth predigte, dass man sagte, ist er nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus, Joses, Judas und Simon? Und sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sagte, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland. Was wäre das für eine Glaubensstärkung gewesen, wenn die Geschwister Jesu an ihn, den Messias, geglaubt hätten und ihn unterstützt hätten auf seinem Lebensweg? Jesus hat es anders durchstehen müssen. Es wird nicht berichtet, dass er zwanghafte Bekehrungsversuche an seinen Geschwistern unternommen hätte, sondern offensichtlich hat Jesus das getragen, und vermutlich hat er viel für seine Familie gebetet, denn Jesus zog sich ja auch immer wieder zu Gebetszeiten zurück. Kennen wir das nicht auch? Viele von uns stehen isoliert und einsam in ihrer Familie da mit ihrem Glauben an Jesus Christus. Geschichtsbezogen zu glauben und zu leben heißt an dieser Stelle, wie Jesus diese Art Leiden tragen zu lernen und beten zu lernen und Gott zu vertrauen, dass er seine Zeitpunkte hat, wo er auch zu den Familienangehörigen spricht. Auf seine unnachahmliche Weise. Wenn wir nicht mehr ankommen mit unseren Worten, weil wir genug gesagt haben, bei den Kindern oder die Kinder bei den Eltern oder bei den Großeltern oder wie die familiäre Situation auch aussehen mag, dann verzweifle nicht, sondern setze dein Vertrauen auf die Macht des Gebetes und dass Gott seine Stunden und seine Wege hat, auch zu den eigenen Familienangehörigen zu sprechen und sie zum Glauben zu führen. Wie oft habe ich das gesehen? Bei Evangelisationen, die ich hielt, dass Menschen kamen und sagten, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber Jahre wollte ich nichts vom Glauben wissen. Meine Eltern haben mit uns geredet, haben gebetet. Manchmal sagten mir die Leute, sie sind inzwischen gestorben und heute bekehre ich mich zu Jesus. Leider haben sie das nicht mehr auf dieser Erde erlebt, aber von der Ewigkeit aus. Welche Hoffnung liegt darin? Wie ist es Jesus ergangen? Jesus war gestorben und gen Himmel aufgefahren. Und dann wird uns am Anfang der Apostelgeschichte berichtet, dass dort Menschen zum Gebet sich versammelten. Schließlich waren es 120 Leute. Und dann heißt es dort bezeichnenderweise in Apostelgeschichte 1,14, die alle waren stets beieinander einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Da muss was passiert sein. Die haben sich zusammengefunden mit den anderen, die inzwischen zum Glauben gekommen waren. Und sie waren sicher auch. Sonst wären sie unter einer Schar von Betern, hält man sonst nicht aus. Da geht man sonst nicht hin zur Gebetsgemeinschaft. Und das macht uns Mut und Hoffnung, wenn auch wir durch das Leiden gehen müssen, dass Unglaube und Isolation in der eigenen Familie uns als Glaubenden zu schaffen macht. Vertraut Jesus und seht seinen Weg an und vertraut der Macht des Gebets. Das nächste, was ich an Leiden sehe, Jesus erlebte Ablehnung der Einladung zum neuen Leben. Jesus hat immer wieder zu sich her und zu sich hingerufen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Und so hat er auch die Einwohner der Hauptstadt Jerusalems, immer wieder eingeladen. Da heißt es in Lukas Kapitel 13 folgendermaßen, Vers 34. Jesus sprach: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Jesus hat doch in Vollmacht gepredigt, oder nicht? So kann's niemand von uns Menschen, wie er gepredigt hat. Aber immer wieder hat er erlebt, dass da nicht nur Leute zum Glauben kamen, das hat er auch erfahren dürfen. Sondern er hat erlebt, wie sich Menschen verhärteten und sagten: Damit will ich bitte nichts zu tun haben. Ich will in Ruhe gelassen werden mit dieser Botschaft, mit dieser Einladung zum neuen Leben. Und in Lukas Kapitel 19, Vers 41 und 42 steht geschrieben: Und als er näher an Jerusalem herankam, sah er die Stadt an und weinte über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkennen würdest, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Ablehnung der Einladung zum neuen Leben. Wir hoffen, wenn wir den Einsatz machen, am nächsten Samstag auf der Kaiserstraße, dass wir auf Leute treffen, die offen sind für die Einladung zum neuen Leben und dass wir sie zu Jesus einladen dürfen. Aber vermutlich werden wir auch erleben, wie es Jesus erfahren hat, dass die Einladung zum neuen Leben mit Jesus abgelehnt wird. Ablehnung dieser Einladung. Wie gehen wir damit um? Jesus ist nicht verbittert geworden. Jesus war traurig und er weinte über die, die sich nicht einladen ließen. Und der Apostel Paulus hat das ähnlich ausgedrückt in seinem Brief an die Christen in Rom, wenn er schreibt, dass er einen großen Schmerz in seinem Herzen hat für sein Volk, aus dem er stammt, nämlich für das Volk Israel, dass die meisten an Jesus vorbeileben. Ja, er kannte den Schmerz auch. Und viele von uns kennen ihn auch, dieses Leiden an der Ablehnung. Oder das Leiden an der Ignoration und Gleichgültigkeit, dass Menschen einfach nur sagen: Ich habe nichts dagegen, für dich mag es ganz gut sein, aber mich interessiert es nicht. Durch Leiden geht es zum Ziel, auch an dieser Stelle. Und doch, Jesus hat erlebt, Paulus hat es erlebt und wir erleben es. Da und da und da sind Leute, die reagieren positiv. Und das erhoffen wir auch im Blick auf Pro Christ mit Ulrich Barzani in der Stadthalle. Dass wir in diesen Wochen vorher Menschen finden, mit denen wir ins Gespräch kommen können über den Glauben und die sich mit Erfolg einladen lassen und die Botschaft von Jesus hören und nicht nur hören, sondern annehmen. Und dann Jesus erfahren als den, der Sünde vergibt und ewiges Leben schenkt. Und dann beginnt die Nachfolge, das geschichtsbezogene Glauben und Leben. Und das Dritte, was ich sagen will, wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue: Jesus hat Widerspruch erlebt und wie die Wahrheit ihm im Munde herumgedreht wurde. Es gibt Leute, die sind Meister im Verdrehen der Wahrheit und im Widerspruch. Es gibt so Leute, die sind richtig beseelt vom Geist des Widerspruchs, wie das Jesus auch erlebt hat in Israel. Von ihm heißt es doch, wir haben es ja eben schon aus dem Hebräerbrief gehört, er hat viel Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet. Zwei konkrete Beispiele. In Lukas Kapitel 4, in den Versen 28 bis 30, da wird uns Folgendes gesagt. Jesus befand sich in seiner Heimatstadt, nicht Geburtsstadt, das war ja Bethlehem, in seiner Heimatstadt Nazareth. Und es wird berichtet, und als alle, die in der Synagoge waren, hörten, wie Jesus lehrte, wurden sie sehr zornig und standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Da, wo er aufgewachsen ist, musste er diesen Widerspruch erleben, bis hin zur Verfolgung, und fast hätten sie ihn umgebracht, wenn es Gottes Stunde gewesen wäre. Es heißt dann, aber er schritt mitten durch sie hindurch und ging fort. Ja, das konnte Jesus. Mitten durch den Widerspruch und die Feinde hindurchschreiten und die Freiheit behalten, weil Gottes Stunde zum Heimgang noch nicht gekommen war. Im Matthäus-Evangelium lesen wir Folgendes in Kapitel 12, Vers 24. Da wird uns gesagt, als die Pharisäer hörten, was Jesus sagte, nämlich er hatte versucht, böse Geister auszutreiben und nicht nur versucht, er hatte sie ausgetrieben und Menschen wurden von dämonischen Belastungen frei. Wie sah der Widerspruch aus und die Reaktion? Die Pharisäer, also die fromme Gilde unter den Juden, sagte, er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Herrscher. Widerspruch hat Jesus erlebt. Und wir werden auch viel Widerspruch erleben. Und die Menschen argumentieren. Und die Menschen argumentieren auch nicht immer gerade klug. Aber es hat keinen Sinn, sich mit Menschen in hitzige Debatten zu verlieren. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand in hitzigen Debatten sich bekehrt hätte, sondern nur in ruhigen und konzentrierten, gottvertrauenden Gesprächen. Wir hatten mal Großveranstaltungen bei uns in Gießen, als wir noch dort wohnten, in der Stadthalle. Und es gab dort ein Konzept für diese Veranstaltung. Das Thema wurde angerissen durch den Redner. Und dann gab es ein 20-minütiges Ständerling. Da war man um so runde Tische mit so kleinen Gruppen versammelt, trank Cola oder sonst irgendetwas. Keine alkoholischen Getränke hatten wir dort. Und dann sollten die Christen mit den Nichtchristen ins Gespräch kommen. Und es gab zuvor eine Schulung und in der Schulung hieß es, diskutiert nie hitzig. Lasst euch nicht herausfordern, jetzt so richtig Argument auf Argument zu stoßen, sondern bleibt ruhig, vertraut Gott. Und das war ganz wichtig, das ist uns nicht immer gelungen, das durchzuhalten, was wir uns vorgenommen hatten, was auch richtig war. Aber ich habe im Lauf meines Lebens festgestellt, dass das Einzige ist, was überhaupt noch Menschen ansprechen kann. Wenn du hitzig drauf los diskutierst, gibt's verhärtete Mauern und es rückt sich gar nichts mehr. Und darum ist es wichtig, betend auch ins Gespräch zu gehen und es auszuhalten, wenn wir Widerspruch erleben und Gott zu vertrauen, dass er vielleicht im Nachhinein weiterwirkt, wo wir es gar nicht miterlebt haben. Dass auch die Art und Weise unseres Verhaltens bei diesem Widerspruch zeugt von unserem Glauben an Jesus und dass wir seiner Macht mehr als unseren Argumenten vertrauen. Obwohl ich schon denke, gute Argumente können etwas im Vorfeld die Steine wegräumen auf dem Weg zu Jesus. Aber wir wollen dem Herrn vertrauen. Das Vierte, was ich im Leben des Herrn Jesus sehe an Leiden, der musste erfahren, dass unter seiner engsten Gefolgschaft, den Jüngern genannt, den Aposteln, ein Doppelleben geführt wurde zwischen Heuchelei und Nachfolge. Das ist fast nicht zu glauben, dass das möglich ist. Da lesen wir doch im 12. Kapitel des Johannesevangeliums in den Versen 4 bis 6, Jesus war gerade gesalbt worden von einer Frau, die ihn sehr liebte und die so viel Salböl, kostbares Salböl ausgegossen hat. Wenn man das umrechnet, ist das im Blick auf den Verdienst der Zeit zur Zeit Jesu ein Jahresgehalt gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie reagiert Judas? Judas, da sagte einer, Judas Ischariot, der ihn später verraten sollte, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und den Armen gegeben worden? Och, das hätte manche von uns vielleicht auch gesagt. Ich weiß nicht genau. So schlecht war das gar nicht zuerst, was der Judas gesagt hatte. Nur, es folgt ein Satz hinterher. Da heißt es, das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Betrüger. Denn er hatte die Kasse und unterschlug das eingelegte Geld. In die eigene Tasche gewirtschaftet. Hat das Jesus ausgehalten? Wir wissen nicht, wie Jesus im jeweiligen Fall, der ja alles wusste, Jesus sagte, ich brauchte nie über jemand Auskunft einzuholen. Er wird ja mit so einem alten Wort auch der Herzenskündiger genannt, der nicht nur vor die Stirn sieht, sondern auch hinter die Stirn und unsere geheimsten Gedanken kennt. Das ist ein unheimlicher Gedanke für uns, dass er alles weiß, was du denkst, nicht nur was du sagst. Und wie du in Erscheinung trittst, bei mir genauso. Jesus wusste es. Und er hat alles mitbekommen. Alles ist möglich. Es wird nicht weiter kommentiert. Kann sein, dass das seelsorglich aufgearbeitet wurde in der Christusnachfolge. Es kann sein, dass Jesus sagt, das muss noch ein Stück ausreifen. Und dann wird es offenbar werden. Wir wissen es nicht. Mehr ist dazu nicht gesagt. Aber stellen wir uns das doch mal vor. Solche Dinge geschehen nicht erst heute, wo vielleicht so vieles degeneriert ist, auch im Volk Gottes. Das geschah in unmittelbarer Nähe, wo nur 12 versammelt waren um den Herrn Jesus. Da konnte es sogar passieren. Der führte ein Doppelleben. Der war ausgesandt, um Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben mit den anderen 12. Und führt ein Doppelleben. Unglaublich. Judas war ein Dieb und ein Betrüger. Könnte es sein, dass wir an dieser Stelle uns selber hinterfragen sollten, gehöre ich nicht auch manchmal dazu, dass ich ein Doppelleben führe? Einerseits Christus nachzufolgen und andererseits gut, dass nicht alle alles von mir wissen. Und dass sie bestimmte Seiten von mir nicht mitbekommen und dass es da zwei Gesichter gibt, das Gesicht im Gottesdienst und das Gesicht im Alltag. Es ist heute Zeit, umzukehren von solch einer Lebenshaltung und Jesus Christus Gelegenheit zu geben, uns zu reinigen und mit ihm einen neuen Anfang zu wagen. Dieses Angebot hat Judas gemacht bekommen bis zuletzt. Jesus hat noch mit ihm zusammen gegessen, hat ihm einen Freundschaftsdienst erwiesen und hat gesagt, der wird mich verraten, der den Bissen jetzt bekommt. Das war ein Freundschaftsdienst. Und Jesus hat ihn sogar angeredet mit mein Freund und wusste doch, wie Judas ein Doppelleben führte. Schmerzhaft leiden am Volke Gottes. Und doch Hoffnung für jeden, der in der Situation vielleicht heute sich befindet und sagt, ich will Schluss machen, ich will eindeutig werden in der Jesus-Nachfolge. Am besten tut man das mit jemandem zusammen und betet nach dem Gottesdienst mit ihm zusammen. Mach davon Gebrauch. Das 5., was ich sehe, Da musste Jesus erleben, dass seine Leute Sucht nach Anerkennung und Einfluss hatten. Das ist doch unglaublich, was wir in den Evangelien erfahren. Jesus spricht dreimal deutlich von seinem Leiden und Sterben. Und was machen die Jünger? Sofort wird uns das anschließend berichtet. Sie drehen sich um und diskutieren miteinander, wer ist der Größte unter uns? Schaut euch das mal im Evangelium an. Als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, in diesem Zusammenhang, dann habe ich gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber das steht mehrmals in den Evangelien. Und die Mutter von ein paar Jüngern setzt noch eins drauf und kommt in der Situation mit einer Bitte zu Jesus und sagt, meine beiden Söhne, bitte, einen zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken im Himmelreich. Die war auch beseelt von diesem Gedanken. Sind wir es nicht manchmal auch? Dass es so etwas gibt wie eine Sucht nach Anerkennung und Einfluss, bis hinein in den Raum der Gemeinde kann das gehen. Aber das kann auch sonst alle Bereiche des Lebens betreffen. Wir tun uns manchmal ganz schwer auch an dieser Stelle und merken, wie tief wir noch an uns selber glauben und selber Einfluss hätten. Da heißt es im Markus-Evangelium, Kapitel 9, folgendermaßen. Die Verse 33, folgende lese ich mal vor. Da heißt es, sie kamen nach Kapernaum. Und als er zu Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs verhandelt? Sie aber schwiegen. Denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte unter ihnen wäre. Und er setzte sich, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen sein und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie, herzte es und sagte zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Als Vorbild ein Kind, vertrauensseliges Kind. Als Vorbild für diese erwachsenen Jünger, als Vorbild für uns alle heute. Beschäftigt uns nicht manchmal der Gedanke, wer ist der Größte unter uns, wer hat am meisten Einfluss, wer hat am meisten zu sagen? Das liegt so tief in uns drin. Gott möge es geben, dass es bei uns allen, einschließlich bei mir, offenbar wird, wo das noch im Verborgenen ist. Ich glaube, manchmal sind wir ein Stück blind für uns selber und brauchen Gottes Licht, von dem wir vorhin gesungen haben, das in unsere dunklen Herzen leuchtet und uns das zeigt, damit unser Leben ganz in die Hände des Sohnes Gottes kommt. Und das sechste und letzte, Hochmut und Selbstsicherheit kommen vor dem Fall. Da steht uns Petrus vor Augen. Petrus sagt dem Herrn Jesus, als er hört, dass Jesus sterben wird und dass die Jünger in der Gefahr stehen, ihn nicht zu begleiten auf diesem letzten Weg, sondern ihn zu verlassen. Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich doch nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Das ist schon eine dramatische Geschichte, wenn man das im 26. Kapitel des Matthäus-Evangeliums liest. Da sagt Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle von mir abfallen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nachdem ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hergehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete ihm, wenn sie alle von dir abfallen, will ich doch niemals abfallen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber sagte zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich doch nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Und im Vers 56 heißt es dann in diesem Kapitel, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Jesus allein gelassen in seinem Leiden und Sterben. Und wie selbstsicher hatten doch die Jünger hier, nicht nur Petrus, gesagt, wir bleiben bei dir. Wer noch nicht auf dem Prüfstand des Glaubens und Lebens in Krisensituationen war, der weiß vielleicht nicht, was in ihm steckt. So wenig wie der Petrus es wusste, was wirklich in der Tiefe in ihm steckt. Es kann meines Erachtens keiner für sich im Blick auf Krisensituationen garantieren. Einer, der es meinte, war eben dieser Petrus. Wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Und Jesus hatte gesagt, du wirst es tun. Und dann passiert es. Da kommt eine Dienstmagd vorbei und sagt, der war auch mit Jesus. Und Petrus antwortet, Jesus, noch nie gehört. Ich kenne diesen Menschen nicht. Nicht zu fassen. Wie hatte er doch geredet? Und die anderen hatten sich ihm angeschlossen. Und dabei wurde Petrus doch nicht gequält und gefoltert, wie viele unserer Geschwister in den Gefängnissen unserer Zeit und in der Geschichte bis heute. Beim großen Petrus, der immer ganz schnell mit seinem Mundwerk war und auch viel Gutes gesagt hat, genügte schon die Bemerkung einer kleinen Dienstmagd, Jesus zu verleugnen. Er verleugnete seinen Glauben an Jesus Christus, seinen Herrn. Und nun wäre es einfach, auf Petrus zu zeigen. Aber das sind eigentlich wir. Das bist du und das bin ich. Und dem Petrus zu verurteilen, steht mir und uns allen nicht zu. Der hat das ehrlich gedacht. Er hat gedacht, in mir liegt die Kraft, das werde ich schaffen. Und die anderen vermutlich auch. Und haben erleben müssen, die Kraft dazu gibt's nur in der Gemeinschaft mit Jesus. Wenn er mir die Kraft nicht gibt, durchstehe ich die Krise nicht siegreich. Und das ist eine Lektion, die wir lernen sollen. Geschichtsbezogen Glauben und Leben, haben wir gesagt eingangs. Und diese Beispiele aus der Geschichte wollen uns helfen, dass wir nicht in Hochmut und Selbstsicherheit schnell zu Fall kommen, sondern dass wir so eng uns mit Jesus verbinden, Tag für Tag aufs Neue, in jeder neuen Situation, dass wir Mut haben, unseren Herrn Jesus Christus zu bekennen. Er gibt die Kraft. Nur von ihm kommt sie. In uns ist sie nicht. Aber von ihm kommt sie wirklich, wenn wir uns an ihm halten. Und bei ihm gibt es Sieg in den versuchlichen Stunden. Und ich muss nicht unterliegen, sondern darf den Sieg haben. Wie hat das Jesus gesagt? In Matthäus Kapitel 10, Vers 32 und 33. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und jetzt der nächste Satz in Umkehrschluss darf nicht fehlen. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und wie gut, dass die Geschichte des Petrus an dieser Stelle nicht zu Ende ist. Als Jesus auferstanden war, erlebte Petrus Seelsorge bei Jesus. In solch einfühlsamer Weise, ohne jegliche Verurteilung. Als sie dort erst Fische gebraten haben am Ufer des Sees Genezareth und Jesus sich mit dem Petrus zusammentut und sie einen Spaziergang am Ufer macht, und dann kommt dreimal die Frage, hast du mich lieber als die anderen? Weide meine Schafe. Hast du mich lieb, Petrus? Weide meine Lämmer und so weiter. Und dann setzt Jesus diesen Verleugner wieder in den Dienst ein. Und dann passiert das Große am Anfang der Apostelgeschichte am ersten Pfingstfest, dass dieser, der vor einer Magd Jesus verleugnete, vor Tausenden sich zu Jesus stellte, weil er die Kraft des Geistes Gottes empfangen hatte und in dieser Kraft des Heiligen Geistes Jesus so vollmächtig bezeugen konnte, ohne alle Menschenfurcht, dass 3000 sich an einem Tag bekehrten. Was kann Gott aus unserem Leben machen? Das hat ja einmal Blaise Pascal gesagt, so schön. Was könnte Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen, wenn wir sie ihm in die Hand geben? Diese Bruchstücke. Und dann nimmt er die Bruchstücke und macht etwas Neues aus unserem Leben, dass wir durch Leiden, ja durch Leiden, zum Ziel kommen. Und dass das Ziel schon, das Jesus mit unserem Leben hat, jetzt und hier erreicht wird. Ich wünsche uns allen miteinander, dass wir auch in schwierigen Zeiten Jesus treu dienen und vielleicht heute einen ganz neuen Anfang oder einen ersten Anfang mit Jesus Christus machen. Amen.